Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM mit der Plattform und heute sind wir gemeinsam in einem, ja, ich muss sagen, Milieu unterwegs oder in einem Berufsbild unterwegs. Ich glaube, dass fast jeder Mensch auf diesem Planeten vom Namen her kennt, doch die wenigsten wissen wirklich, was sozusagen im Hintergrund alles passiert, wie es den Menschen dort geht, wie sie arbeiten, wie die Bedingungen sind, was sie vielleicht antreibt und welche Unterstützung vor allem sie benötigen können. Heute geht's um das Thema Prostitution, nicht ganz direkt, sondern vielmehr um die ELA, die Emanzipiert Leben und Arbeiten Beratung der Diakonie Ulm. Die unterstützt die Menschen, die in Prostitution arbeiten, bieten ihnen diverse Angebote an und versuchen ihnen, ja, bei allem, was ihnen auf dem Herzen liegt, wobei sie Unterstützung benötigen, unter die Arme zu greifen. Und damit wir gemeinsam bei Radio Free FM näher verstehen, was die ELA eigentlich den ganzen Tag treibt, was sie tut für die Menschen in Prostitution, dafür habe ich mir jetzt Tanja Wörle und Maren Kuwerz eingeladen. Die beiden Damen kennen sich bestens aus. Sie sind in der ELA tätig und werden mir in den kommenden 60 Minuten erzählen, wie sich ihr Arbeitsalltag so im Detail gestaltet. Erstmal ihr beiden, herzlich willkommen bei Radio Free FM. Schön, dass Sie die Zeit und den Weg zu mir ins Studio gefunden haben.
Hallo.
Für Radio Free FM am Mikrofon, mein Name noch Maximilian Strauß und wir starten gemeinsam. Ich möchte Ihnen beiden natürlich erstmal jeweils den kurzen Moment einräumen, sich vorzustellen, wer Sie sind, was Sie machen.
Mein Name ist Tanja Wörle. Ich arbeite jetzt seit sieben Jahren bei ELA, ist eine Fachberatungsstelle für Menschen in Prostitution und bin Sozialpädagogin. Davor war ich bei der AIDS-Hilfe tätig.
Mein Name ist Maren Kuwerz, ich bin auch Sozialpädagogin, arbeite auch seit 7 Jahren bei ELA. Genau.
Seit 7 Jahren arbeiten Sie beide bei der ELA. Seit 7 Jahren gibt es die ELA auch. Vielleicht, bevor wir auf die ELA zu sprechen gekommen, Frau Wörle, Sie haben es schon gesagt, Sie waren davor für die AIDS-Hilfe tätig, aber wie hat sich dann der Wechsel in die ELA-Beratung vor 7 Jahren gestaltet?
Also meine Kollegin und ich, wir waren beide bei der AIDS-Hilfe vorher tätig und da gab es einfach Schnittstellen. Das heißt, wir hatten Anrufe von Freier, die von uns eine Risikoabklärung bekommen haben, ob sie sich infiziert haben mit HIV oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Und die Deutsche AIDS-Hilfe hat sich auch schon länger mit dem Themenfeld Prostitution oder eben Unterstützung von Menschen in der Prostitution beschäftigt. Und darüber sind wir zum einen auf das Thema gekommen, zum anderen startete eben auch 2017 das neue Prostituierten-Schutzgesetz. Und dann dachten wir gucken mal, wie sieht's denn eigentlich in Ulm aus, was gibt's für Unterstützung und wie sind die Bedarfe?
Und wenn wir dann in Ulm reinschauen, wie würden Sie Ulm strukturell bewerten? Wie ist da so der Bedarf an verschiedenen Angeboten, gerade für Freierinnen und Freier?
Also Sie meinen jetzt für Sexarbeitende, oder?
Für die ELA-Beratung, also.
Okay, dass eben vor uns kein Unterstützungsangebot gab und wir dann einfach auch eine Bedarfsanalyse gestartet haben. Das heißt, wir haben uns mit dem Ordnungsamt unterhalten, mit dem Gesundheitsamt, mit der Polizei, eigentlich mit allen relevanten Berufsgruppen, die mit dem Thema zu tun hatten. Und da wurde es einfach offensichtlich, dass der Bedarf relativ hoch ist. Und Ulm an sich, also damals hieß es gibt in Ulm circa 200 Sexarbeitende. Das ist immer schwierig mit Zahlen, deshalb haben wir auch aktuelle Zahlen dabei. Also 2023 haben sich 127 Menschen, die in der Prostitution arbeiten, beim Ordnungsamt gemeldet. Das müssen sie eben seit 2017, seit dem neuen Prostituiertenschutzgesetz. Man muss aber auch wissen, dass das eben nicht alle Frauen sind, weil nicht jede Frau meldet sich an. Und wenn, also ich sage jetzt Frauen, weil es sind mehrheitlich Frauen. Es gibt auch Männer und es gibt auch Transgender-Menschen, aber bei uns sind es mehrheitlich Frauen. Die können sich einfach auch in anderen Städten anmelden und dann ist die Anmeldung auch für Ulm gültig. Und es gibt einfach auch eine sehr hohe Fluktuation. Manche Frauen sind nur 1-2 Wochen in Prostitutionsstätten. Ich sage Prostitutionsstätten, weil es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt Bordelle, es gibt FKK-Safari-Clubs, es gibt Tantra-Clubs. Es gibt aber auch Frauen, die mehrere Jahre im gleichen in der gleichen Prostitutionsstätte arbeiten. Was viele vielleicht auch nicht wissen, es ist nicht im ganzen Stadtgebiet Prostitution erlaubt. Da gibt es Sperrgebiete. Deshalb häufen sich die Prostitutionsstätten in der Blaubeurer Straße. Aber es gibt auch außerhalb von der Blaubeurer Straße trotz dem Sperrgebiet auch noch andere Etablissements.
Vielleicht, wenn Sie sagen, gerade in der Blaubeurer Straße konzentriert sich's. Es gibt verschiedene Etablissements. Gibt es eine Zahl, wie viele Etablissements es in Ulm so ungefähr gibt?
Das wechselt auch immer ein bisschen, hat sich dann auch ein bisschen verändert durch die Pandemie. Wir können von unseren Zahlen sprechen. Wir haben im Jahr 2023/21 unterschiedliche Häuser aufgesucht.
Sie haben auch vorher gesagt, mehrheitlich sind es Frauen, aber vereinzelt oder mit wie viel Prozent in etwa sind auch Männer oder Transgender, haben Sie jetzt vorhin genannt, auch in der Prostitution, weil das typische Bild, das man bei Prostitution im Kopf hat, sind natürlich tatsächlich Frauen.
Also wir hatten jetzt in der engeren Beratung drei Transgender-Menschen im Jahr 2023.
Also kommt doch auch vor und das auch in Ulm.
Ja, mehr als Männer.
Aber Männer gibt es dann sozusagen auch?
Männer gibt es auch. Bei uns sind aber auch teilweise Freier Klienten, die zum Beispiel kommen und sagen, sie waren in einem Bordell und bei einer Frau, wo sie das Gefühl haben, der geht's nicht gut. Also sowas gibt es auch.
Also zu Ihnen kommen, dann höre ich raus, nicht zwingend immer die Sexarbeitenden selbst, sondern vereinzelt auch Freie oder andere Menschen.
Genau.
Ist es dann für Sie ein Unterschied, wenn jetzt nicht die betroffene Person selbst zu Ihnen kommt?
Na, die Beratungsinhalte sind teilweise unterschiedlich, klar.
Oder nehmen Sie das jetzt als Anlass, dann zu sagen, dann versuchen Sie zum Beispiel die Frau ausfindig zu machen?
Wenn der Freier uns erzählt, in welchem Etablissement die Frau arbeitet, wir gehen regelmäßig aufsuchend in die Häuser, versuchen wir natürlich, die Frau anzutreffen, müssen aber trotzdem natürlich vorsichtig sein und wir machen das, was wir immer machen. Das heißt, wir stellen uns vor, sie bekommen einen 8-sprachigen Flyer von uns, wo unsere Hilfsangebote draufstehen und dann können die sich bei uns melden. Und das ist eine ganz unterschiedliche Art. Das ist natürlich relativ hochschwellig, zu uns in die Beratungsstelle zu kommen. Wir machen auch E-Mail-Beratung oder Telefonberatung, aber auch das ist schon relativ hochschwellig. Das, was sehr niederschwellig ist, ist einfach auch Beratung über Messenger-Dienst, was zunimmt, weil es natürlich auch ein junges Klientel ist. Aber das ist halt wirklich sehr niedrigschwellig, weil die Messenger-Dienste Übersetzungen in fast allen Sprachen anbieten und eben auch Schriftstücke in der Sekunde übersetzen.
Wenn Sie jetzt auf die 7 Jahre zurückblicken, haben Sie den Eindruck oder vielleicht haben Sie auch Zahlen im Hinterkopf, dass die Prostitution eher zunimmt oder eher abnimmt? Oder ist es eher vielleicht dritte Option ziemlich konstant?
Also unsere Wahrnehmung ist eher, dass es ziemlich konstant ist. Also wir haben immer relativ ähnliche Zahlen. Es gab eben Zeiten, zu Pandemiezeiten waren die Zahlen natürlich andere, weil Prostitution nicht offiziell stattgefunden hat. Aber im Großen und Ganzen sind sowohl die Zahl der Personen als auch die Zahl der Häuser, die es gibt, ähnlich geblieben.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, Ihren Flyer in 8 Sprachen. Diese Frauen kommen ja oft auch aus dem Ausland. Man hat so manchmal schon gehört, dass unter anderem auch Geldnot hinter der Arbeit in Prostitution steckt. Darauf möchte ich jetzt noch gar nicht so explizit eingehen, sondern vielmehr nochmal auf die Sprache zu sprechen kommen. Wie einfach oder schwierig gestaltet sich denn tatsächlich dann der Austausch mit den Betroffenen?
Also Sprache ist natürlich immer ein bisschen ein Problem, wenn sie nicht vorhanden ist. Wir sprechen leider auch keine Fremdsprachen, die wir brauchen könnten. Deswegen, also man muss sagen, ganz viele Frauen sprechen auch relativ gut Deutsch, auch wenn es nicht ihre Muttersprache ist. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit eben so Translate-Geschichten im Smartphone gut zurechtkommen. Also das ist mittlerweile relativ zuverlässig, die Übersetzung. Und es ist unmittelbarer, als wenn man jetzt noch einen Sprachmittler dazwischen schalten würde. Wobei, also es gibt auch Situation, wo uns wichtig ist, dass es auch wirklich stimmt und dass es eine Person ist, die verifiziert, dass Gesagte ist richtig, dann arbeiten wir auch mit SprachmittlerInnen.
Aber tatsächlich, wenn man jetzt einfach sich dann über die Sprache unterhält, ich meine, Sie haben vorhin E-Mail-Beratung auch angesprochen oder vereinzelt über Messenger-Dienste, da ist es natürlich noch verhältnismäßig einfach, da können ganze Texte sozusagen auf einmal übersetzt werden, schon auch durch die digitale Technik. Aber wenn Sie natürlich persönlich die überwiegend Frauen natürlich antreffen, gerade Sie haben vorher auch schon erwähnt, Sie gehen auch in die Häuser hinein, da gestaltet sich's wahrscheinlich dann doch etwas eher auch schwieriger, dann natürlich die ganze Zeit doch das, was man eigentlich gerne aussprechen will, doch, sage ich mal, in sein Smartphone zu tippen, die andere Person das lesen zu lassen, die tippt dann wieder ihre Antwort ein.
Also wir haben uns da auch sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, schon bevor wir gestartet sind. Also natürlich ist es mit SprachmittlerInnen sehr schick, nur es gibt halt Bordelle, da arbeiten 15 Menschen mit 14 unterschiedlichen Sprachen. Das heißt, wir werden dann zu 16 unterwegs, da würde uns kein Bordell öffnen. Deshalb, die Frauen untereinander übersetzen sich und unser erster Kontakt ist auch einfach sich ein Vorstellen. Die Frauen sind jetzt auch nicht so, dass sie ihre Probleme erzählen, während andere 14 Frauen dabei stehen. Ja, das geht dann anders. Die signalisieren dann entweder über Sprache oder über Blick, könnten wir mal kurz auf mein Zimmer gehen. Also da ist schon auch immer große Vorsicht geboten. Das heißt, das erste Mal reingehen in Bordelle funktioniert eigentlich relativ gut, weil was wir immer hinbekommen, egal welche Sprache die Frau spricht, ist, dass wir wissen, welche Sprache spricht sie, und dann öffnen wir unseren Flyer und zeigen ihr das und sie liest sich das dann auch durch. Und wenn dann weitere Fragen kommen, nehmen wir wirklich die Translate-Apps. Und wenn es jetzt hochkompliziert wird und sie zu unserer Anlaufstelle kommt, wie gesagt, dann arbeiten wir mit Sprachmittler. Wir haben es aber auch schon ohne gemacht, heikle Themen, und es hat wirklich gut funktioniert über die Messenger-Dienste.
Welche Sprachen stehen dann denn auf Ihren Flyern? Was sind die gängigen Sprachen, die Sie so antreffen?
Also Rumänisch, Ungarisch, Bulgarisch, wir haben Englisch drauf, wir haben Spanisch, Portugiesisch dazugenommen. Ungarisch hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Neuerdings haben wir auch noch Thailändisch und ganz neu, das hat aber leider nicht mehr auf dem Flyer drauf geplant, haben wir jetzt noch so ein Einlegeblatt auf Chinesisch, also Mandarin, glaube ich, war es. Mhm. Weil wir feststellen, dass wir auch zunehmend chinesisch sprechende Klientinnen antreffen. Also ob persönlich oder virtuell, auf jeden Fall, genau, gibt es sie.
Also doch auch ein größeres internationales Publikum, könnte man sozusagen sagen, dass sich in den Ulmer Etablissements tummelt, dort diverse Dienstleistungen anbietet. Sie beide bemühen sich um die überwiegend vielen Damen in Ulm, die in der Prostitution arbeiten, vielleicht auch arbeiten müssen, sind dort unterwegs. Sprache haben wir gerade eben gehabt, international von Rumänisch, Spanisch, Bulgarisch bis runter Chinesisch. Also ein ganz internationales Publikum, das Sie in den Häusern antreffen, die Sie auch regelmäßig aufsuchen, um so natürlich die Frauen zum einen auf sich aufmerksam zu machen, aber vielleicht auch den persönlichen Kontakt einfach bieten zu können. Und da, ja, wir können zwar nicht wirklich mitgehen, ich glaube, das macht kein Haus mit, aber zumindest jetzt in der Sendung können wir in Gedanken einmal Sie begleiten und vielleicht können Sie ein bisschen davon berichten, ja, wie das normalerweise so abläuft, was Sie erleben, wenn Sie ja in ein Haus gehen.
Ja, also wir versuchen mindestens alle 14 Tage verschiedene Häuser aufzusuchen. Da es ja einige gibt in Ulm, können wir auch ein bisschen variieren und haben dann auch Zeit für die jeweiligen Häuser. Was wir uns anfangs auch nicht so vorgestellt hatten, aber was wirklich auch gut läuft, ist, dass wir tagsüber die Häuser aufsuchen. Irgendwie hat man so ein Bild im Kopf, da ist nur abends irgendwie was los und man trifft die Frauen oder auch nur abends dort an. Vielmehr das Gegenteil ist der Fall. Viele Häuser haben schon früh geöffnet und sind dann auch gut in der Mittags-Nachmittagszeit zu erreichen. Es gibt auch so Zeiten, wo dann auch wieder weniger los ist, bevor es dann am Abend vielleicht wieder voller wird. Also genau, es gibt Häuser, die haben tatsächlich auch nur ab abends geöffnet und dann gibt es Häuser, die eben fast rund um die Uhr geöffnet haben. Genau.
Und, ja, und erst müssen wir auch erstmal in die Häuser reinkommen. Das war zu Beginn auch nicht so einfach. Da haben wir eigentlich auch alle Mittel genutzt, von E-Mail schreiben, Brief schreiben, persönlich vorbeigehen, klingeln, mehrmals klingeln, weil schon öfters ein Hausherr oder eine Hausdame dazwischen geschaltet ist, die öffnet, oder eben auch ein Betreiber. Jetzt 7 Jahre später kommen wir eigentlich in jedes Haus rein. Wie gesagt, in einem, ja, sind wir auch schon rausgeworfen worden, dann gehen wir aber halt wieder zu einer anderen Uhrzeit rein. Und dann finde ich es auch, ja, ist gar nicht so einfach zu erklären, in kurzer Zeit und eventuell auch in anderer Sprache, was wir denn machen und anbieten, weil es gibt vielleicht eben andere Länder, da gibt es überhaupt keine Sozialarbeit. Das heißt, den Frauen ist überhaupt nicht bewusst, was wir machen. Und das hat sich, finde ich, in den letzten 7 Jahren auch geändert. Also als wir gestartet sind, gab es im Land Baden-Württemberg 7 Beratungsstellen, solche Beratungsstellen, wie wir es oder wie wir jetzt haben. Und in der Zwischenzeit gibt es fast doppelt so viele, nämlich 13. Und das hat man ja schon vorher, dass die Fluktuation relativ hoch ist. Das heißt, die arbeiten auch in anderen Städten und jegliche Beratungsstellen machen die Arbeit eigentlich so wie wir. Das heißt, hauptsächlich gehen die aufsuchend in die Häuser. Das heißt, ihnen ist bewusst, was ist Sozialarbeit und was machen wir. Das ist schon mal ein großer Vorteil, dass wir uns nicht mehr so lange erklären müssen, und die kennen die Angebote eben auch schon von anderen Städten.
Stelle ich mir natürlich herausfordernd vor, berufsbedingt so ein Haus aufzusuchen. Vielleicht gerade am Anfang, was waren da so die ersten, ja, Kontaktpunkte, die da auch vielleicht mit Betreiberinnen und Betreiber aufgetreten sind? Was waren vielleicht auch so Gründe, warum Sie beide zu Beginn nicht sofort in jedes Haus gelassen wurden?
Naja, zunächst war es natürlich was gänzlich Neues. Also das kannten BetreiberInnen hier in Ulm nicht. Andererseits, in diesem vorhin schon erwähnten Prostituierten-Schutzgesetz, das 2017 etabliert wurde, wurde auch nahegelegt, dass man solche Fachberatungsstellen schafft, da wo auch Prostitution stattfindet. Und ich glaube, dass es sich schon auch rumgesprochen hat, dass es auch von Vorteil sein kann, wenn man Kontakt zu Fachberatungsstellen hat, auch wenn man Betreiber oder Betreiberin ist. Also deswegen, ich fand, die Hürde war gar nicht so groß. Es war halt neu, es war ungewohnt, dass da Menschen, die da eigentlich nichts zu suchen haben, auf einmal kommen. Aber das ging eigentlich ganz gut, finde ich.
Also für mich war ungewohnt, auch als Sozialpädagogin. Wir lernen ja im Studium, ein Gespräch führt man quasi auf Augenhöhe, und die Bestuhlung ist, was weiß ich, im 90-Grad-Winkel, und wir klingeln und wir sind angezogen und unser Gegenüber ist eventuell nackt. Also mit dem hatte ich am Anfang schon zu kämpfen. Da muss man schon seine klassischen Standards irgendwie beiseite legen und was Neues entwickeln, sodass die Augenhöhe, die natürlich vom Mensch und vom Charakter her definitiv da ist, aber das ist erstmal so eine äußerliche Hürde, wo ich mich dann auch in die Frauen reinversetze. Wie muss sich das da anfühlen? Und dieses Ungleichgewicht, ja, müssen wir irgendwie auch wieder wettmachen mit unserem Charakter oder dass wir rüberbringen, wir stehen jetzt nicht über ihnen. Das fängt bei der Kleidung oder Nichtkleidung dann auch schon an.
Das heißt, vielleicht auch die Vorgehensweise Ihrer Besuche wird sich über die 7 Jahre ein Stück weit verändert haben, höre ich zwischen den Zeilen.
Nee. Ja, ich finde, also da es für uns ja auch völlig neu war, sind wir da schon sehr zurückhaltend und demütig reingegangen. Also von daher, ich glaube, uns war schon bewusst, dass es für alle Seiten was Neues ist. Und dementsprechend haben wir auch versucht, uns möglichst so zu verhalten, dass wir da niemandem irgendwie zu nahe treten, auf Schlips treten, wie auch immer. Und würde sagen, das ist unsere Haltung heute immer noch. Also wir sind da zu Besuch. Also wir sind da die Gäste in deren Lebenswelt und dementsprechend sind wir froh, wenn wir reingelassen werden und uns unterhalten können. Und wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt mal nicht. Also das ist dann auch in Ordnung.
Also ich gehe mal davon aus, dass Sie beide natürlich zu Zeiten in die Häuser gehen, in denen, Sie hatten vorher gesagt, zur Mittagszeit ist gerne mal was los, dann wieder abends, dass Sie dann zum Beispiel nachmittags die Häuser aufsuchen, wenn tendenziell natürlich der Betrieb niedriger ist. Somit würde ich sagen, die Frauen vielleicht auch mehr Zeit haben oder auch mehr Zeit oder bereit sind, Zeit auch Ihnen gegenüber, sage ich mal, zu investieren, weil Sie bezahlen die Zeit ja schlussendlich nicht. Gab es da vielleicht auch über die Jahre hinweg schon, wenn Sie die Häuser aufgesucht haben, irgendwelche Begegnungen, wo Sie vielleicht auch anderen, ja, ich nenne es jetzt mal Kunden begegnet sind, vielleicht auch schon verwechselt worden sind oder irgendwelche solchen Geschichten?
Also wenn Kunden freier sind, denen begegnen wir natürlich. Aber es ist auch so, wie Sie sagen, dass wir bemüht sind, dass das nicht passiert, weil das die Frauen natürlich auch nicht gut finden.
Die haben Sie vielleicht, vor allem beim ersten Besuch, wenn die Frauen Sie noch nicht kennen, vielleicht auch ein Stück weit erstmal als Konkurrenz vielleicht auch wahrgenommen, oder?
Ja, das schwebt immer so, oder das höre ich öfters von außen, das habe ich nie so empfunden. Also vielleicht liegt es auch am Alter und Frisur, keine Ahnung, aber das habe ich nie so empfunden.
Das lassen wir jetzt mal so stehen. Wenn Sie mit den Frauen vielleicht ins Gespräch kommen, gehen wir mal einfach in diese Ebene weiter. Hinter jeder Frau steckt ja, sage ich mal, eine eigene Geschichte. Und ich denke, man kann ganz schwierig irgendwie versuchen, hier tatsächlich vernünftig Gruppen zu bilden, wo man sagen kann, das sind jetzt typische, ja, Rollenbilder sozusagen von einer Frau, die in so einem Haus tätig ist, so einem. Was sind da vielleicht Ihre Erfahrungen, was die Frauen ja so bewegt, auch in diese Häuser, aus den ja, tendenziell natürlich auch verschiedenen Ländern, deren Sprache wir vorhin aufgezählt haben, zu uns zu kommen und hier in die Häuser zu gehen?
Ja, wir schnaufen schon schwer, weil das ist eine schwierige Frage, weil fast jede Frau eine eigene Geschichte hat, sodass man es wirklich nicht gruppieren kann. Ich würde schon bei der Einteilung anfangen, okay, Häuser, dann haben wir aber auch Terminwohnungen oder Frauen, die sich privat in ihrer eigenen Wohnung anbieten oder Studentinnen, die das als Nebenjob machen. Unterm Strich ist es natürlich auch immer das Geld. Und in den Häusern ist es schon so, ja, die eine erzählt uns, ich arbeite jetzt noch ein Jahr, dann gehe ich wieder zurück nach Rumänien und dann habe ich mein Haus abbezahlt. Die andere erzählt aber natürlich auch, dass sie sich verantwortlich fühlt, die Familie in Rumänien zu ernähren. Also es ist schon viel Armutsprostitution.
viel Armut. Sie hatten jetzt auch noch einen ganz interessanten Punkt angesprochen, Studentinnen. Sind das dann Studentinnen, die aus dem Ausland hierher kommen, um zu studieren, oder sind das, sage ich mal, auch ja, junge Mädchen sozusagen eigentlich aus unserem Land, die studieren, die dann Geldsorgen haben, vielleicht vom Elternhaus nicht genug unterstützt werden und sich dann in der Prostitution wiederfinden?
Genau, also die ich jetzt im Kopf habe, das sind deutsche Studentinnen, die sicherlich auch qualifiziert wären, einen anderen Job zu machen. Also die sehe ich jetzt nicht so, dass die Armut so groß ist, dass sie sich prostituieren müssen. Die könnten auch einen anderen Job machen. Also das gibt's einfach auch.
Aber das sind schon sehr wenige. Also die wir kennen tatsächlich.
Ja.
Was macht das vielleicht mit Ihnen persönlich, wenn Sie diese Damen mit ihren verschiedenen, ich nenne es jetzt mal, Geschichten vorfinden? Nimmt sie das mit, beschäftigt sie das, wenn sie ja aus so einem Haus wieder nach draußen gehen, wenn sie vielleicht auch abends nach Feierabend nach Hause gehen? Welche Gedanken tragen sie da manchmal mit sich, oder was hinterlässt das vielleicht auch bei Ihnen?
Naja, also es ist schon so, dass wir auch Frauen jetzt schon länger kennen und auch wissen, welche Potenziale die haben und auch denken, naja, komm, wenn du möchtest, könnten wir mit dir gucken, ob du vielleicht auch was anderes machst. Oder oder sehr auffällig war, während der Pandemie hatten wir Frauen, die nicht mehr arbeiten konnten, Geld brauchten, und wir haben die mit großen Mühen in Bürger, also damals noch ALG-2-Bezug bekommen. Ja, und dann war die Pandemie vorbei und
Eigene Wohnung,
genau,
was ja auch
Wohnung,
schwierig ist.
Bürgergeld, ALG2, und die Pandemie war vorbei und sie haben wieder gearbeitet. Ja, und dann fragt man sich schon, warum? Also das sind schon Sachen, die einen beschäftigen. Andererseits wissen wir auch Gründe, warum die Frauen das tun. Also in der Prostitution sind sie relativ flexibel. Ist kein Ausbildungsberuf. Man kann quasi Urlaub machen, wann man möchte. Vor allem, wenn man Kinder in der Heimat hat, und das haben viele, können sie einfach spontan ins Heimatland fahren, sagen, ich bleib 3 Wochen unten und komme dann wieder und arbeite weiter. Das sind die Vorteile, will ich es nicht nennen, aber natürlich, das macht es aus, warum man vielleicht dann doch lieber in dem Job bleibt, weil man diese Vorzüge dann doch für sich sieht.
Also auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, interessante Geschichten, die da auch oft dahinter stecken. Insgesamt sind 2023 war es, glaube ich, also letztes Jahr 127 Frauen in Ulm gemeldet gewesen beim Ordnungsamt, die dieser Tätigkeit nachgehen. Es gibt natürlich immer eine Dunkelziffer. Prostitution, ein Gewerbe, das eher konstant bleibt in der Ulmer Region. Zumindest Maren Kuwerz schätzt das so ein. Wir haben eben darüber gesprochen, dass sie regelmäßig circa alle 14 Tage die Häuser auch aufsuchen, versuchen dort mit den Frauen in Kontakt zu kommen, gerade natürlich auch mit neuen Frauen. Da ist eine hohe Fluktuation dabei. Es gibt zwar Damen, die das auch über Jahre machen, um zum Beispiel ihre Familie zu Hause zu unterstützen, um ein Haus abzubezahlen. Die Gründe sind ja so verschieden, wie es Frauen in diesen Etablissements gibt. Es gibt aber natürlich auch Frauen, die vielleicht nur 2 Wochen dort anzutreffen sind und dann sind sie wieder weg. Also ganz, ganz verschieden. 7 Jahre gibt's die Beratungsstelle der Diakonie nun in Ulm schon. Beide sind seit Anfang an mit dabei, haben das 7 Jahre begleitet. Die Statistik zur Prostitution ist in etwa gleich geblieben. Also es nimmt weder zu noch ab. Somit war und ist die Prostitution ein Thema in der Gesellschaft als auch in der Berufswelt, das sage ich es eben so rum. Und dementsprechend benötigt es natürlich auch die verschiedenen Angebote der beiden Damen, über die ich jetzt etwas näher sprechen möchte. Wir haben eben bis jetzt darüber gesprochen, dass sie beiden natürlich versuchen, den Kontakt herzustellen und wenn das gewünscht ist, natürlich dann auch in den Austausch gehen. Wie sehen aber dann, ich sag mal, die konkreteren Angebote aus? Was für Möglichkeiten ergeben sich den Damen? Wie können sie ihnen unter die Arme greifen?
Das ist auch schon fast so vielseitig wie die Frauen selber. Aber viele Frauen sind einfach nicht krankenversichert. Das heißt, das ist ein Hauptangebot von uns, für die Frauen oder Menschen in der Prostitution da zu sein, die eben ärztliche Unterstützung brauchen. Wir haben ehrenamtliche Gynäkologinnen, die für uns arbeiten, und auch andere fachärztliche Richtungen. Das heißt, die kennen unser Angebot und fragen dann einfach auch nach Arztterminen nach. Dort gibt es natürlich dann auch die sprachliche Barriere, und wir begleiten auf Wunsch die Frauen dann auch dorthin mit. Ein weiterer großer Punkt, der aber natürlich immer bei jeder Beratung auch mitschwingt, ist eine Neuorientierung oder ein Ausstieg, wobei man muss wissen, dass das wirklich ein ganz, ganz langer Prozess ist und sowas eben nicht von heute auf morgen geht. Dann finanzielle Existenzsicherung ist öfters auch mal ein Thema. Rechtliche Fragen, zum Beispiel zum Prostituiertenschutzgesetz, gab es ganz, ganz viele am Anfang. Das wird jetzt ein bisschen weniger. Wohnungssuche, ein Riesenthema. Der Wohnungsmarkt ist überall, aber halt auch in Ulm extremst angespannt. Bei Wohnungssuche sind wir auch behilflich und freuen dann, wenn es auch mal, wenn die Frauen auch eine Wohnung gefunden haben, aber das ist schon schwer.
Das ist schwer, weil die Frauen oftmals ja auch nicht nachweisen können, dass sie Einkommen haben. Also das erschwert die Sache natürlich immens, weil Vermieter natürlich gerne einen Einkommensnachweis sehen möchten. Und das ist sowohl bei Wohnungssuche als auch bei anderen Dingen. Also selbst wenn eine Frau aussteigen möchte, wir haben vorhin von ALG-2-Bezug gesprochen. Also es ist immer wahnsinnig schwierig nachzuweisen, hier gearbeitet zu haben, hier den Anspruch zu haben, irgendwas zu bekommen. Also deswegen ist so ein Ausstieg oftmals sehr langwierig und mit hohen Hürden verbunden, weshalb Frauen dann vielleicht auch lieber wieder mal einen Rückzieher machen. Das heißt aber nicht, dass das Thema bei ihnen aus dem Kopf ist, aber es dauert einfach mehrere Schleifen vielleicht, bis man Dinge dann auch erreicht.
Ja, und es klingt so ein bisschen lapidar, aber einfach, dass sich jemand mit ihnen unterhält außerhalb vom Milieu. Also die wohnen und arbeiten eben in der Prostitutionsstätte. Die gehen kaum raus, mal in die Stadt oder so, weil da müssten sie auch wieder die Infrastruktur von der Stadt kennen. Wenn die öfters in vielen Städten unterwegs sind, dann ist das einfach zu anstrengend, und die freuen sich auch einfach mal, wenn man den Mensch dahinter sieht und nicht nur ihre Tätigkeit und sich über ganz lapidare Dinge unterhält. Und das ist eigentlich auch ein übergeordnetes Anliegen von uns, diese Diskriminierung abzubauen, die halt doch ziemlich hoch ist. Also das ist eine stark diskriminierte Gruppe, und so fühlen sie sich. Auch wenn die Diskriminierung dann von außerhalb vielleicht noch dazukommt, dann wird es auch schwierig mit einem Ausstieg. Also, weiß nicht, auf irgendwelchen Ämtern zu sagen, ja, ich habe als Prostituierte gearbeitet, ist halt schwer. Dann ist aber auch ein Ausstieg schwer, wenn ich dann existenzsichernde Leistungen beantragen möchte.
Stelle ich mir natürlich auch für die Betroffenen entsprechend schwierig vor, vielleicht dementsprechend offen über die eigenen Tätigkeiten zu sprechen. Ich meine, Sie haben jetzt angesprochen, dass Sie oft schon über ganz lapidare Dinge mit Ihnen sprechen möchten. Das klingt für mich natürlich auch ein Stück weit danach, dass Sie wenig bis gar keine Menschen haben in einem privaten Umfeld, den Sie sich dementsprechend anvertrauen können, wirklich mal darüber sprechen können, was sie beschäftigt, was für Ängste, Sorgen sie vielleicht mit sich herumtragen. Oft, wie Sie gesagt haben, ja, in ihrer Arbeitsstätte sozusagen schon im Leben, vielleicht auch ein Stück weit gedrängt vom Wohnungsmangel, dass sie eben sonst vielleicht gar keine Bleibe haben. Bestimmt einer der wichtigsten Punkte vielleicht, auch wenn es, sag ich mal, für Sie erstmal das Einfachste ist, einfach nur sich mit den Damen zu unterhalten, in den Austausch zu gehen. Schwieriger dann natürlich, wenn es dann um Behördengänge oder rechtliche andere Themen dementsprechend geht. Gibt es für Sie sage ich mal, ein Thema, auf das Sie sehr häufig von den Frauen angesprochen werden oder irgendwo, wo Sie dann sehr oft in den Austausch mit den Damen gehen?
Ja, das ist schon die medizinische Versorgung und dann wird es aber schon sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also die medizinische Versorgung und ich glaube, es ist halt auch mittlerweile bekannt, dass wir da auch gut helfen können. Deswegen ist es auch was oft angefragt wird. Und das ist wirklich schwierig, wenn man die Sprache nicht spricht, dann hat man die Hürde zu erklären, man hat keine Krankenversicherung. Also das ist was gern angenommen ist und für uns ja auch ein Türöffner, weil dann begleiten wir die Frau, dann kommen wir während des Arztbesuchs mit ihr ins Gespräch, wie auch immer, über Text oder wie auch immer. Aber das ist schon auch ein wichtiger Türöffner, würde ich sagen.
Wenn Sie dann so über Ihre Tätigkeit nachdenken, Sie beide, was wäre dann oder was ist für Sie, sage ich mal, ein Erfolg in Ihrem Berufsalltag? Oder was würden Sie als Erfolg sozusagen verbuchen?
Also für mich ist Erfolg immer, wenn die Frauen uns vertrauen, weil das ist eigentlich die Basis. Also für ein lapidares Gespräch müssen sie uns nicht vertrauen. Aber wenn es dann natürlich ja um schwierigere Themen geht, wie zum Beispiel, dass sie mit manchen Bedingungen in den Häusern nicht zufrieden sind. Das ist ein heikles Thema für die Frauen, das nach außen zu tragen. Und das machen sie bei uns. Und das ist für mich ein Erfolg.
Ja, oder dass sie was erreicht haben, was für ihnen wichtig war. Und das muss jetzt nicht der Ausstieg sein, das muss nicht irgendwie die Neuorientierung sein. Aber es gibt Dinge, die Frauen dann selber froh drum sind, dass sie das erreicht haben. Und dann ist es auch ein Erfolg.
Also zusammengefasst, wenn wir es schaffen durch unsere Beratung, dass die Frau ihr Ziel selber formuliert und wir ihr dabei helfen können, das zu erreichen, das ist der Erfolg.
Dann ist auch wahrscheinlich ihr Ziel, genau das eben zu erreichen. Oder haben Sie vielleicht noch weitere Ziele, wo Sie sagen, das würden Sie noch gerne erreichen oder würden Sie gerne mehr tun, aber Sie schaffen es bislang noch nicht?
Naja, also tatsächlich steht bei uns die jeweilige Frau so im Fokus und wir orientieren uns sehr an den individuellen Bedarfen und ich glaube tatsächlich, dass das für uns schon immer so das Ziel ist und auch der größte Erfolg, wenn da das irgendwie so ausgeht, wie die Person das sich vorgestellt hat. Also von daher, mir fällt nichts ein, was ich jetzt sage, das müssten wir jetzt unbedingt erreichen. Also da fällt mir spontan nichts ein, weil wir, wie gesagt, sehr bedarfsorientiert und sehr individuell arbeiten.
Ja, und wir können es nicht sagen, weil jeder Bedarf wirklich so unterschiedlich ist.
Also wirklich ganz, ganz individuelle Geschichten, die Frauen dort ja mit sich bringen, wie auch sie ihnen unter die Arme greifen können, was sie für sie tun können, was sie vielleicht auch ja bedarfen. Somit eigentlich eine wichtige Arbeit, die Sie beide da verrichten in der ELA-Beratung, Fachberatungsstelle für Menschen in Prostitution. Ob es über Gesundheit, einen möglichen Ausstieg, rechtliche Fragen, Behördengänge oder einfach auch nur ums Reden geht. Tanja Wörle und Maren Kuwerz sind für die Betroffenen da. Versuchen Sie zu kontaktieren, sie aufzusuchen und dann für Sie da zu sein, wenn Sie das möchten. Eben haben wir darüber gesprochen, welche Angebote Sie auch an die Frauen richten, ob es gesundheitliche Themen sind. Sie gehen mit den Frauen auch zum Arzt, unterstützen Sie da. Beraten Sie hinsichtlich dem Ausstieg oder einer beruflichen Neuorganisation, rechtlichen Themen, Behördengängen oder einfach auch nur, wenn Sie mal jemanden zum Reden brauchen. Also das Angebot ist fast so individuell, wie die Frauen selbst sind, wird immer sozusagen auch auf sie zugeschnitten, was die Einzelne benötigt, wie man ihr helfen, wie man sie unterstützen kann. Sicherlich hat sich aber die Arbeit natürlich auch über die Jahre hinweg ein bisschen verändert. Wir hatten vorhin schon mal das Thema auch Corona-Pandemie. Dort war das Thema, oder waren die Häuser zum Beispiel auch alle geschlossen. Aber auch über die letzten Jahre, ich denke, Digitalisierung ist in der Prostitution ein Stück weit schwierig, aber komplett halt wird es auch dort nicht machen.
Genau, also vor allem während der Pandemie ist uns klar geworden, dass es schwer ist, mit Menschen, die in der Prostitution arbeiten, in Kontakt zu kommen, und haben dann vermehrt quasi einschlägige Plattformen im Internet quasi aufgesucht. Da inserieren Menschen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten, oftmals auch mit ihrer Handynummer, und dann können wir auch über den Weg Kontakt zu denen aufnehmen, indem wir ihnen per Messenger-Dienst unseren Flyer als Bilddatei schicken, einen kurzen persönlichen Text runterschreiben und unser Angebot quasi auch auf diesem Weg an die Frau bringen, sozusagen. Und das machen wir jetzt vermehrt und stellen fest, dass wir dadurch auch eben Frauen erreichen, die vielleicht nicht in den Häusern arbeiten, in denen wir quasi alle 14 Tage aufsuchende Arbeit machen, sondern vielleicht in Wohnungen, deren Adressen uns nicht bekannt sind, und erreichen dadurch auch nochmal andere Menschen.
Ja, und das war schon eben, also die Pandemie war da ein Katalysator, dass sich die Prostitution eher ins Private verlagert hat, eben Hotelprostitution oder Wohnungsprostitution. Dazu muss man wissen, dass eine Tagesmiete in einem Bordell kann bis zu 160 Euro kosten, Hotelzimmer kann ich aber halt auch für 70 Euro anmieten.
Ist das dann überhaupt rechtlich? Ich meine, vorhin hatten Sie auch mal das Thema Sperrgebiet mit erwähnt. Ist das überhaupt rechtlich so möglich, sage ich mal, dass sich das ins Private verlagert, in die Hotels?
Also um die Rechtslage einzuhalten, muss ich mich, wie wir ja vorher schon erwähnt haben, als Sexarbeitende anmelden. Die Kontrolle haben wir natürlich nicht, welche Frauen sind angemeldet und welche nicht, welche arbeiten im Sperrgebiet und welche nicht. Und da sind wir wieder beim Thema, dass wir Probleme haben, die aufzusuchen, und deshalb eben jetzt mit den Messenger-Diensten, indem wir die Plattformen in den sozialen Medien durchgehen, die Frauen halt doch auch erreichen können. Und klar, das ist dann die Frage, wie legal, illegal ist dort die Arbeit, aber unser Gefühl ist schon, dass genau dort wir halt auch dann gefragt sind, also dass das vielleicht eher Frauen sind, die die Hilfe brauchen, weil es rechts und links keine Kollegin nebendran gibt oder weil es vielleicht keinen Notfallknopf gibt, den es halt in öffentlichen Bordellen gibt.
Wenn wir vielleicht mal, wir haben jetzt auch viel über die 7 Jahre, die Sie beide bei der ELA schon tätig sind, gesprochen, den Blick mal umdrehen, mal ein bisschen vielleicht auf die kommenden Jahre blicken, was würden Sie sich selbst vielleicht an Unterstützung wünschen? Was haben Sie sich vielleicht selbst auch für Ziele noch gesetzt, wo Sie sagen, daran möchten Sie in den kommenden Jahren noch mal näher arbeiten, tiefer einsteigen? Haben Sie vielleicht irgendeine Vorstellung, wo sozusagen die Entwicklung der ELA hingeht?
Also wir haben es vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass für uns eben die Menschen, die dieser Tätigkeit nachgehen, im Mittelpunkt stehen. Und wir stellen fest, dass die aber sehr, sehr wenig gehört und gesehen werden. Und irgendwie so ein Ziel, oder was ich persönlich spreche jetzt für mich, gerne erreichen würde, wäre eben so eine bessere Sichtbarkeit ohne Stigmatisierung und ohne Diskriminierung, sondern einfach mit den Menschen zu sprechen, über die dann viel oft gesprochen wird. Also das wäre so ein Ziel, das ich hätte. Ich habe keine Idee, wie und was, aber ja, ich fände es gut, dass diese Menschen sichtbar werden, wenn sie das möchten. So.
Also, dass man sozusagen die in die Diskussionen oder in die Gesprächsrunden mit integriert, die es eigentlich betrifft. Natürlich immer vorausgesetzt, sie sind bereit, sich dort auch entsprechend zu zeigen bzw. zu beteiligen. Bestimmt ein sehr guter Ansatz. Vielleicht kommt da dann auch noch die passend zündende Idee, wie sich das im Detail umsetzen lässt. Immerhin, die Richtung ist schon mal klar. Der Weg ergibt sich dann oft von selbst. Auf den Weg zu Ihnen, wir haben darüber gesprochen, Sie sind in den Häusern natürlich aktiv, suchen die regelmäßig auf, Sie versenden digitale Flyer. Vielleicht gibt es dort draußen eine Hörerin, die uns gerade zuhört, die selbst tätig ist, vielleicht gerade im privaten Raum von Ihnen bislang noch nichts mitbekommen hat, oder vielleicht gibt es auch Angehörige, Freunde, Nachbarn, die das mitbekommen haben, die sagen, Mensch, Sie würden vielleicht hier gerne den Kontakt sozusagen herstellen oder zumindest mal ermöglichen. Wie wäre denn der Weg zu Ihnen? Wo kann man Sie finden?
Wir haben natürlich eine digitale Präsenz, das heißt, wir haben eine Homepage, wir sind auf den sozialen Medien über Instagram vorhanden und dementsprechend sind die Wege komplett unterschiedlich. Also unsere Adresse ist überall hinterlegt, man kann uns bei der Beratungsstelle aufsuchen oder man kann uns eine E-Mail schreiben oder per Messenger-Dienst anschreiben. Also mir fällt gerade kein Weg ein, den es eigentlich nicht gibt, uns zu erreichen.
Also sollte man den Weg oder den Kontakt zu Ihnen problemlos finden können, wenn man das möchte.
Ja, also wenn man über unsere Homepage, ich glaube, die heißt ela-ulm.de, also www.ela-ulm.de, da ist alles hinterlegt. Also wo man uns findet, wie man uns erreicht, unter welchen, mit welchem Medium, also da findet man es auf jeden Fall.
So, also der Weg zu Ihnen, da kann man sich bestimmt auch nochmal weitergehend informieren, was Sie so alles tun. Ansonsten kann man natürlich die Sendung auch nochmals von vorne hören in unserer Mediathek. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle bei Ihnen beiden für die vergangenen 60 Minuten. War interessant, mit Ihnen gemeinsam in Ihren Berufsalltag zu blicken, dass Sie die Häuser, die Frauen aufsuchen, versuchen mit Ihren Flyern Kontakt herzustellen, Sie zu beraten bei den verschiedensten Themen, die Sie beschäftigen, zu unterstützen, ja, zu schauen, was bedarf es denn den verschiedenen Damen. Seit 2017 gibt es Sie, 7 Jahre. Ich hoffe, dass da natürlich noch viele weitere Jahre dazukommen, dass Sie die Frauen tatkräftig unterstützen können und wünsche Ihnen dafür natürlich ja viel Kraft, viel Durchhaltevermögen, viel Erfolg auch und dass Sie natürlich ja möglichst selten aus den Häusern herausgeschmissen werden, auch wenn es erst einmal passiert ist, aber es muss ja nicht nochmal passieren.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.